Hallo, mein Name ist Lars Konarek und ich bin Überlebenstrainer. Ich vermittle wichtige Fähigkeiten, mit denen du in der Natur überleben kannst, wie das Finden von essbaren Pflanzen, das Navigieren mit Hilfe der Sterne oder das Entfachen eines Feuers ohne künstliche Hilfsmittel. Für euch nehme ich alle 14 Tage spektakuläre Szenen aus bekannten Filmen und Serien unter die Lupe, in denen Survival Skills gezeigt werden. Ich analysiere, ob diese realistisch sind oder doch eher in die Mythenwelt des TV gehören. Zudem gebe ich zum Gezeigten meine subjektive Einschätzung als Profi ab. Wenn euch das Thema Survival interessiert, mehr zu meinen Trainings und mir findet ihr auf www.larskonarek.de. Herzlich willkommen bei Survival Check und zur vierten Folge des Podcasts. Ich habe mich wieder intensiv für euch mit einem Filmwerk auseinandergesetzt, das der ein oder andere Zuhörer älteren Semesters sicherlich in der Vergangenheit im Kino oder im Fernsehen anschauen konnte. Heute spreche ich über den Film Castaway mit Tom Hanks, der aus survivaltechnischer Sicht ein sehr interessanter Film ist und voll mit Schleichwerbung. Denn die Fahrzeuge des bekannten Express-Paketdienstes FedEx werden ziemlich häufig gezeigt, sowie der Name und ein Produkt des Sportartikelherstellers Wilson wird immer wieder erwähnt. Und das Unternehmen ist das einzige in den USA, das lizenziert ist, Fußbälle für den US-amerikanischen Markt zu produzieren. Das Filmdrama Castaway aus dem Jahr 2000 spielte weltweit etwa 430 Millionen Dollar ein. Die Story. Der Workaholic Chuck Noland, Controller des US-Logistikunternehmens FedEx, ist weltweit für seine Firma unterwegs, damit der Betrieb reibungslos funktioniert. Während einer Dienstreise lässt Chuck sogar die gemeinsame Weihnachtsfeier mit seiner Freundin ausfallen. Vor dem Flug übergibt er ihr noch ein kleines Präsent, dann startet der Flieger. Es geschieht das Unglück. Die Frachtmaschine mit Noland an Bord stürzt während eines Unwetters mitten über den Pazifik ab. Er kann mit viel Glück das sinkende Flugzeugwrack noch rechtzeitig verlassen und schnappt sich dabei noch eine Rettungsinsel, mit der er dann auf dem Ozean treibt. Das Drama beginnt. Analyse. Chuck wird auf der Rettungsinsel an einem einsamen Strand einer kleinen Insel angespült. Für die Hörer, die nicht wissen, was eine Rettungsinsel ist, hierbei handelt es sich um einen an eine Druckluftflasche angeschlossenen Schwimmkörper in einem Behälter, ähnlich einem Schlauchboot, bloß zum Einmalgebrauch und zur Rettung von Menschen bei Schiffsunglücken oder Notwasserungen von Flugzeugen. Manchmal sind diese Rettungsinseln auch mit einem Dach als Witterungsschutz sowie mit Equipment zum Überleben oder mit einem wärmedämmenden Boden ausgestattet. Chuck wacht in seiner mittlerweile durch aus dem Wasser herausragenden Felsgestein beschädigten Rettungsinsel auf. In der nächsten Szene sieht man ihn im Sand sitzend, wie er in seinem nassen Wollpullover sowie mit nassen Haaren seinen Pager auf Funktion kontrolliert und anschließend seine vergoldete Taschenuhr, die er von seiner Freundin als Geschenk erhalten hat, prüft. Beide Geräte wurden vom Meerwasser beschädigt und funktionieren nicht mehr. Dann geht er den kleinen Strand ab und sammelt vom Meer angeschwemmte FedEx-Pakete auf, die vom Flugzeugabsturz stammen. In diesen Szenen sieht man auch, dass Noland nur einen Schuh trägt, was später im Film noch Bedeutung erlangt. Nun sieht der Zuschauer etwas, was fachlich hervorragend dargestellt wird. Noland erkennt, dass er einsam auf der Insel ist und stampft mit den Füßen in übergroßen Lettern das Wort Help, auf Deutsch Hilfe, in den Strand. Der Sinn hinter dieser Maßnahme steckt darin, dass ein Flugzeug aus der Luft möglicherweise von oben auf Help aufmerksam wird. Das ist nicht nur aus diesem Grund sehr klug, sondern auch aus psychologischer Sicht. Die Psyche wird erstens auf die eigene Situation vorbereitet und zweitens wird versucht, Aufmerksamkeit zu erregen. In der Vergangenheit gab es einige Fälle, in denen Menschen mehrere Tage in der Wildnis waren und schon verzweifelt mit dem Feuerbohren und anderen Überlebenstechniken begonnen hatten. Und das, obwohl die nächste menschliche Siedlung, an der sie Hilfe bekommen hätten, nur wenige Kilometer entfernt gelegen ist. Wichtig ist immer, dass man schnell gefunden wird. Daher ist die Signalgebung, hier mit dem Wort Help, einer der ersten Dinge, die man in solchen Fällen macht. Möglicherweise wird Hilfe schon ein paar Stunden nach der Maßnahme auf einen aufmerksam, was einem den dauerhaften Verbleib in der Notsituation ersparen würde. Übrigens, Help, Hilfe oder SOS kann man auch in den Schnee stampfen, falls man im Winter an einem unbekannten Ort strandet. Es kommt, wie es kommen muss. Survivor Noland hat das Wort Help zu nah am Meer in den Sand geschrieben und es wird gezeigt, wie der untere Teil der Buchstaben von den Wellen weggespült wird. Eine wirklich realistische Szene, das hätte jedem passieren können. Aber er lernt daraus. Besonders gut finde ich, was man im Folgenden dazu sieht. Noland legt das Wort Help mit dicken Hölzern bzw. großen Stämmen von Treibholz auf dem Sand aus. Logischerweise an einer höher gelegenen Stelle, damit die Letter nicht weggeschwemmt werden. Klug, wie ich finde. Immer wieder schreckt Noland durch ein dumpfes Geräusch auf, das ein wenig wie ein Schlag auf etwas Unbekanntes klingt. Er kommt dahinter, dass die Ursache für das Geräusch herabfallende Früchte der Kokospalme sind, und daraufhin sammelt er etwa ein halbes Dutzend der Früchte ein. Alle Versuche, die unter der grünen Außenhaut faserige Schicht zu öffnen, um an die eigentliche Kokosnuss, wie wir sie kennen, zu kommen, scheitern kläglich. Noland wirft sie mehrfach gegen eine Felswand, dann schlägt er mit einer Frucht in beiden Händen mit aller Gewalt gegen den Fels. Aber auch hier passiert nichts. Anschließend legt er die Frucht auf einen Stein und schlägt mit einem handgroßen Steinbrocken darauf ein. Aber statt die Faserschicht der Frucht zu öffnen, zerfällt der Stein in ein paar flache, scharfkantige Stücke. Noland erkennt, dass er die scharfen Kanten als Klingenersatz nutzen kann und schneidet damit die eigentliche Kokosnuss frei. Er bearbeitet einen Stein so lange, bis dieser eine Art Aale darstellt. Dann bohrt er ein Loch in ein Ende der Kokosnuss und lässt daraus die Kokosmilch in den Mund laufen. Da man den Begriff heute nicht mehr so häufig nutzt, eine kurze Anmerkung. Eine Aale ist ein Gegenstand, mit dem man ein Loch in Materialien sticht oder dreht, beziehungsweise mit dem vorhandene Löcher geweitet werden können. Aus botanischer Sicht will ich noch erwähnen, dass Kokosnüsse keine Nüsse, sondern Steinfrüchte sind. In der nächsten Szene sieht man Noland, wie er barfuß die Insel erkundet. Er geht dabei teilweise im Meer durch flaches Wasser in Küstennähe. Dabei erkennt man, wie er sich an den scharf herausragenden Steinen auf dem Wassergrund die Füße aufschneidet. Er improvisiert und schneidet mit einem scharfkantigen Stein eine Hose auf und bindet die Stücke davon um seine Füße. In eine Socke, die er später überzieht, steckt er die Blätter einer Pflanze und schafft somit eine kleine Polsterung für seine Füße. Das ist aus meiner Sicht genial, da Noland damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Erstens schützt er seine Füße vor weiteren Verletzungen und zweitens erweitert er seine Mobilität mit den umhüllten Füßen deutlich. Nun kann er auch auf steinigem Untergrund mit spitzen Kanten laufen. Chuck Noland erkundet die Insel weiter und steigt auf den Gipfel des Felsens hinauf. Das ist eine Sache, die ich jedermann in jeglichen Situationen rate, wenn man in der Wildnis strandet. Hochexponierte Stellen erlauben einen weitsichtigen Überblick über das Gelände, die Topografie und so weiter. Das führt auch dazu, dass er eine Person im Wasser treiben sieht, die sich nicht mehr bewegt. Er schwimmt zu der Stelle, an der die Person treibt und birgt dabei einen Toten, der Teil der Flugzeugbesatzung seines abgestürzten Fliegers war. Von ihm nimmt sich Noland die Schuhe, die er prüfend mit der Sohle an seinen Fuß hält. Leider sind diese ein paar Nummern zu klein, weshalb Noland die Schuhe an der Spitze aufschneidet. Jetzt ist er im Besitz von Schuhen, in denen seine Zehen vorne herausstehen. Er begräbt den Toten in einer ausgehobenen Grube. Aus hygienischen Gründen ein absolutes Muss. Und wer schon mal den Verwesungsgeruch einer Leiche in der Nase hatte, der versteht das doppelt. Dieser Geruch hat einen typisch beißend süßlichen Charakter und ist kaum zu ertragen. In einer weiteren Einstellung sieht man Noland im Gebüsch hocken. Er erledigt sein großes Geschäft und schart danach die Hinterlassenschaft mit den Füßen mit Sand zu. Eine banale, aber nicht selbstverständliche Szene mit einer großen Botschaft. Denn wer sich auskennt, weiß, dass man bei einem dauerhaften Verbleib draußen an einem anderen Ort immer eine Stelle weit weg vom Schlafplatz sucht, um dort seine Geschäfte zu verrichten. Zum Schutz vor typischen Krisenkrankheiten muss die Notdurft immer vergraben werden. Es folgt eine Szene, die mir auch hervorragend gefällt. Noland trinkt das Regenwasser aus einem großen Pflanzenblatt, das auf dem Boden liegt. Das ist etwas, was sich viele Überlebende in der Vergangenheit gewünscht hätten, die in heißen, trockenen Regionen gestrandet waren. Das Wasser in den Blättern muss man nämlich fast nie aufbereiten, wenn es erst kürzlich geregnet hat. Selbst nach ein paar Tagen ist es noch gut und kann unbedenklich getrunken werden. Also ist das wie ein Sechser im Lotto. Wir erinnern uns. Noland ist auf einer kleinen Insel umringt von Meerwasser. Süßwasser ist bei ihm Mangelware. Daher muss er jede Möglichkeit nutzen, um Süßwasser aufzufangen. Das wird in der nächsten Szene gezeigt, in der er ein Blatt zu einem Trichter zusammengerollt in das Loch einer Kokosnuss gesteckt hat, was etwa 2 bis 3 Zentimeter herausragt. Er lässt von einem Blatt an einem Baum das Regenwasser in die Kokosnuss laufen, womit er das Wasser sicher in der Kokosnuss als Behältnis lagern kann. Die Tage vergehen. Der gestrandete FedEx-Controller steht in der Nacht auf, weil er pinkeln muss. Er geht zum Strand, man sieht ihn von hinten, wie er ins Wasser pieselt. Dann erkennt man am Horizont knapp über dem Meer ein Licht und Noland begreift, dass es sich hierbei um ein Schiff handeln muss. Er versucht verzweifelt mit einer Taschenlampe, die er bei dem Toten gefunden hat, Leuchtsignale zu übermitteln. Natürlich ohne Erfolg. Und wenn wir diese Szene aus survival-technischer Sicht betrachten, muss man dem Regisseur ein Kompliment machen, da Noland hier für mangelnde Vorbereitung abgestraft wird. Er hätte sich mit dem Entfachen eines Feuers befassen müssen, um dann bei Bedarf mit einem Signalfeuer auf sich aufmerksam machen zu können. Feuer ist das weitreichendste Signalmittel. Ein mittelgroßes Feuer sieht man bei Nacht aus der Luft bis etwa 120 Kilometer weit. Er sucht weiterhin den Strand ab und fischt immer wieder neue Pakete aus dem Wasser. Er öffnet eins davon, aus dem VHS-Videokassetten fallen. In einem anderen ist ein verpacktes Geschenk drin, das an einen Johnny adressiert ist. Darin befindet sich ein Ball des Sportartikelherstellers Wilson. Außerdem wird gezeigt, wie er aus einem Paket ein paar Schlittschuhe auspackt, sowie ein Kleid mit Tüllstoff. Als Tüll bezeichnet man netzartiges Gewebe. Und daraus baut er später im Film einen Kescher, mit dem er Fische fängt. Ein Kescher ist eine Stange mit einem Netz dran, mit dem der Angler Fische fängt. Tom Hanks baut in dem Film den Kescher, indem er 3 Hölzer als Dreieck miteinander verbindet und den Tüllstoff als Netz darin einspannt. Für das Jagen von größeren Krabben verwendet er ein mit den Kufen der Schlittschuhe angespitztes Holz. Also eine Art Speer, die er damit aufspießt. Dann beginnen im Film die großen Szenen des Feuerbohrens, in denen Noland sich durch Trial and Error nach vorn arbeitet. Er versucht sich im Hand Drill, einer uralten Methode des Feuermachens. Dabei erzeugt man mit einem geraden Holzstab, der auf einem Holz durch die Rotationsbewegungen zwischen den beiden Händen des Anwenders schnell hin und her getrieben wird, Hitze und Abrieb, also Holzstaub, bis dieser sich später entzündet. Und das erfordert sehr viel Kenntnis, Übung und vor allem Kraft und Durchhaltevermögen. Noland hat natürlich keinen Erfolg, da das Setup für die Bohrmethode ungünstig ausgewählt ist. Man muss wissen, dass man auf dem Bohrbrett, also dort, worauf man den Rotationsbohrer setzt, nach dem Einbohren eine Kerbe schnitzen muss, durch die ein Teil des Abriebs fallen kann, der sich dann sammelt und entzündet. Ohne diese Kerbe geht es leider nicht. Des Weiteren ist die Kenntnis darüber nötig, welche Hölzer man aufeinander verbohren kann. Es gibt Holzkombinationen, die sich überhaupt nicht eignen und mit denen man niemals ein Feuer zustande bekommt. Wie im echten Leben bekommt Noland vom Handdrill Schwielen an den Händen, was normal ist. Er macht eine Pause und geht zur nächsten Methode über, dem Feuerschaben. Hier schiebt man einen Stab, den man etwa im 45-Grad-Winkel zum Brett hält, schnell in einer Kerbe hin und her. Dabei entsteht natürlich auch Hitze und Abrieb, der sich zu einem anderen Zeitpunkt entzündet. Was man aber noch sagen muss, Feuerschaben ist deutlich schwerer als der Handdrill. Noland verletzt sich beim Schaben die Hand, als das Schabholz abbricht. Vor Wut greift er den Ball der Firma Wilson mit seiner blutigen Hand und wirft ihn weg. Der Blutabdruck verleiht dem Ball durch Zufall ein Gesicht, weshalb er wie ein Kopf aussieht. Nach einem erneuten Versuch des Feuermachens sieht man deutlich, wie Rauch aufsteigt. Er verbessert noch ein paar Kleinigkeiten an seinen Materialien und schafft es tatsächlich, ein Feuer zu entfachen. Noland ist happy wie ein kleines Kind an Weihnachten und schreit den bekannten Satz »Ich habe Feuer gemacht« in die Dunkelheit. Er liegt an seinem Lagerfeuer, verspeist einen über dem Feuer zubereiteten Krebs. Dabei tauft er seinen blutverschmierten Ball mit dem Gesicht Wilson. Gut an der Szene finde ich, dass man die Wampe von Noland sieht. Das spielt nachher noch eine Rolle, denn auch hier haben die Macher des Films wieder auf die Details geachtet. Eine Texteinblendung erscheint. 4 Jahre später. Viel Zeit ist vergangen und Noland ist immer noch auf der Insel. Ein Fisch, der im seichten Wasser des Meeresufers schwimmt, wird in der Nahaufnahme gezeigt, durch einen Speer aufgespießt. Dann schwenkt die Kamera nach oben und man sieht Noland in der Totalen, bekleidet mit einem Lendenschurz. Er hat deutlich abgenommen, kein Gramm überflüssiges Fett befindet sich an seinem Körper. Lange Haare und ein dicker Bart verzieren sein Gesicht. Seine Skills zum Überleben hat er perfektioniert und sie an den einsamen Alltag auf der Insel integriert. Eines Tages wird eine Eckwand eines Metallhäuschens angeschwemmt. Sie sieht aus wie eine Fassade eines halben Dixi-Klos eines Festivals. Bloß aus Metall anstatt aus Kunststoff. Er stellt diese aufrecht in den Sand, sie wird vom Wind umgeblasen und Noland kommt auf die Idee, daraus ein Floß mit der Wand als Segel zu fertigen. Mit einer Art Beil, was er aus den Kufen des Schlittschuhs gefertigt hat, schlägt er junge Bäume ab und entrindet diese dann. Die Rinde nutzt er zum Verbinden der Stämme und Querstreben für das Floß. Mit dem Floß sticht er dann später in See und versucht, die Insel zu verlassen. Während des Films sieht man mehrfach, wie Noland mit dem Ball Wilson spricht. Er sieht in ihm einen Freund und einen ebenbürtigen Partner. Alle Entscheidungen bespricht er mit Wilson und als er ihn eines Tages fast im Meer verliert, bricht für ihn beinahe eine Welt zusammen. Noland hat sich aufgrund seiner Einsamkeit einen imaginären Verbündeten geschaffen, was übrigens förderlich für die psychische Hygiene in solchen Situationen ist. Wusstet ihr, dass Einsamkeit seelischen und körperlichen Stress verursacht und Herz-Kreislauf-Krankungen begünstigt? Wem die Mitmenschen fehlen, der stirbt eher. Ich habe euch dazu mal einen interessanten Link in die Shownotes gepackt. Nach einem harten Kampf auf dem Floß mit den Naturgewalten auf hoher See wird Noland von einem Frachter gefunden und gerettet. Nach seiner Rückkehr veranstaltet FedEx eine Willkommensfeier mit seinen Kollegen und Vorgesetzten. Nach der Feier geht er, als die letzten Gäste das Event verlassen haben, um das Buffet herum und die Kamera zeigt große Mengen übrig gebliebener Speisen, die nicht gegessen wurden, weil einfach zu viel bestellt wurde. Es ist deutlich zu erkennen, wie Noland etwas angewidert von dem Überfluss der Zivilisation ist. Schließlich hatte er so viele Jahre harte Entbehrung zu tragen. Er verbringt die Nacht nicht in einem kuscheligen Bett, sondern schläft auf dem Fußboden, da ihm das Bett zu weich ist. Am nächsten Tag sucht er seine Freundin von damals, der er das kleine Geschenk wahrscheinlich mit einem Verlobungsring darin gegeben hat. Sie ist mittlerweile verheiratet und hat schon kleine Kinder. Nach ein paar Gefühlsduseleien endet der Film. Noland liefert noch ein letztes Paket aus, das er von der einsamen Insel mitgenommen hatte. Eine werbewirksame Message zum Schluss. Damit will FedEx seine Zuverlässigkeit darstellen. Fazit: Tom Hanks spielt die Rolle des Chuck Noland grandios. Aus der Sicht eines Überlebenstrainers muss man sagen, dass alle Techniken im Film hervorragend und realistisch dargestellt sind. Und das muss man feiern. Was wirklich einer lobenswerten Leistung entspricht, ist, dass Tom Hanks für den Film abgenommen hat. Man sieht ihn anfangs mit leichtem Übergewicht, später im Film hat er deutlich weniger auf den Rippen. Dass auf so ein Detail geachtet wurde, finde ich klasse. So viel für heute, das Ende dieser Podcast-Folge naht. In deinem nächsten Podcast gibt es wieder eine spannende Analyse eines bekannten Hollywood-Films. Also, hört in 14 Tagen wieder rein, ich freue mich auf euch. Über eine positive Bewertung bei Spotify und Co. würde ich mich sehr freuen. Bis demnächst, euer Lars Konarek.